Also es geht mir eigentlich mit dieser Angelegenheit so, wie es mir mit vielen Angelegenheiten gegangen ist, dass ich mich mit irgendwas beschäftige und denke, ich habe was wunderbar Neues erfunden und eine schöne Idee entwickelt. Und dann recherchiere ich ein bisschen und stelle fest, dass die Idee, wenn es gut geht, erst 100 Jahre alt ist und wenn es schlecht geht, schon 1000 Jahre alt ist. Insofern kann ich nichts Neues versprechen. Ich sollte auch dazu sagen, dass das, was ich vorstellen will, in einer gewissen Weise ein privates Anliegen ist. Insofern schien es mir aber ganz angemessen, das auf der Privacy Week vorzustellen, weil private Anliegen auf einer Privacy Week natürlich durchaus auch präsentiert werden können. Es hat allerdings auch was mit der Sache zu tun. Ich unterrichte ja Medienpädagogik und forsche im Bereich der Medienpädagogik. In der Medienpädagogik geht es viel um Medienkompetenz. Und das, was bei Medienkompetenz oft im Mittelpunkt steht, ist Medienkritik, die dann bearbeitet wird mit einer handlungsorientierten Medienpädagogik. Es wird nicht ganz so oft diskutiert, dass der Medienkompetenzbegriff nicht nur auf Kritik bezogen ist, sondern auch auf kreative Gestaltung. Und die klassische, fast schon klassische Formulierung ist, dass es um eine kreative Gestaltung über das bestehende Mediensystem hinausgeht. So, wenn man aber über das bestehende Mediensystem hinausgehen möchte, stellt sich natürlich die Frage, wo möchte ich denn hingehen? Und diese Frage habe ich mir vorgenommen. Wenn ich theoretisch noch einen Schritt zurückgehe, dann könnte man sagen, dass es mir um eine Negation der negativen Dialektik geht, wenn man das im Sinne der kritischen Theorie formulieren mag, oder um eine Selbstreflexion der Aufklärung. Praktischer gesprochen geht es mir darum, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie wir die Welt schön gestalten können. Das ist natürlich eine Utopie. Dabei geht es mir jetzt nicht um Science Fiction. Das könnte ich auch gar nicht. Ich bin ja kein Techniker oder Naturwissenschaftler. Wenn, dann geht es mir um Humanities Fiction, was nicht ganz so oft produziert wird. Es geht mir aber vor allen Dingen darum, jetzt nicht etwas Undenkbares zu skizzieren, sondern es geht mir vor allen Dingen darum, eine realistische Utopie zu entwickeln. Dabei geht es mir naheliegenderweise nicht darum, irgendjemand vorzuschreiben, wie er zu leben hat. Nein, es geht mir nicht darum, jemandem vorzuschreiben, wie er zu leben hat, weil ich das Recht für mich nicht in Anspruch nehmen kann, jemand anderen aufzuoktroyieren, was richtig und was falsch ist. Gleichzeitig nehme ich für mich aber auch das Recht in Anspruch, mir nicht aufoktroyieren zu lassen, wie ich zu leben habe. Anders gesagt, ich bin schon ein großer Freund von demokratischen Ansätzen. Gut, ich hatte schon gesagt, ich will nichts Neues erzählen. Es geht mir aber darum, eine positive Utopie zu entwickeln, weil ich, und das ist sozusagen auch der private Teil, in den letzten Jahren stark den Eindruck habe, dass sich wahnsinnig viel über alles aufgeregt wird, was so schlecht ist und katastrophal ist und nicht richtig funktioniert, ohne dass aber eine Vorstellung noch vorhanden ist, an der man sich orientieren kann im Blick auf das, was man eigentlich stattdessen haben will. Wenn ich aber immer nur mich auf die Kritik von dem, was vorhanden ist, beschränke, dann begebe ich mich in die Situation, dass ich auf das, was ich kritisiere, ja angewiesen bleibe. Denn wenn das weg ist, dann habe ich nichts mehr zu kritisieren und die Grundlage von dem, was ich mache, ist verschwunden. Das ist ein bisschen unbefriedigend, deswegen scheint es mir eine gute Idee zu sein, auch wenn es natürlich problematisch ist, Utopien zu entwickeln, das trotzdem zu versuchen. Gut, ich habe das mal als Wunschkonzert deklariert, weil Wunschkonzerte eigentlich eine ganz schöne Angelegenheit sind und ich gedacht habe, Orientierung an Schönheit ist eh keine so schlechte Idee. Deswegen habe ich ein bisschen Wunschkonzert gespielt und meine Wunschliste zusammengestellt. Die ist kurz und enthält 5 Punkte. Ich stelle sie kurz vor und gehe sie dann im Detail ein bisschen durch, im Blick auf die Frage, was Hackerinnen und Hacker dazu beitragen können, das zu realisieren. Der erste Punkt ist ziemlich offensichtlich und klar, es werden kaum noch fossile Energieträger verbrannt. Ich glaube, da braucht man nicht viel drüber diskutieren. Der zweite Punkt, es werden kaum noch chemische Stoffe in die Umwelt eingebracht. Das wird im Moment angesichts der Klimadebatte manchmal ein bisschen vernachlässigt, ist aber natürlich auch wichtig. Der dritte Punkt ist, eine Grundversorgung aller Menschen mit materiellen Gütern ist sichergestellt. Das ist ein Punkt, der mir sehr zu kurz zu kommen scheint ebenso wie der vierte, dass nämlich alle Menschen gleichen Zugang zu Gesundheit, Bildung und Recht haben. Wir haben vorher schon gehört, dass das mit dem gleichen Zugang zu Recht nicht so einfach ist, wenn die Möglichkeiten, die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, so unterschiedlich verteilt sind, wie in dem Fall, dass man als Einzelperson gegen ein global tätiges Unternehmen klagt. Und der fünfte Punkt ist, Österreich ist ein Bundesstaat im Weltstaat. Das ist ein Punkt, zu dem ich gleich noch ein bisschen mehr sagen würde. Okay. Mir geht es mit den Punkten hier auch ein bisschen darum, die Liste zu überprüfen. Also das ist implizit eine Frage an Sie. Habe ich was vergessen oder irgendwas Wichtiges übersehen, was hier noch berücksichtigt werden sollte? Ich gehe ein bisschen durch die Punkte durch und wir können uns dann hinterher ein bisschen darüber unterhalten, ob vielleicht noch ein sechster Punkt nötig ist oder die Liste im Sinne einer kurzen und knappen Darstellung vielleicht noch um einen Punkt gekürzt werden könnte, weil der implizit in den anderen Punkten enthalten ist. Der erste Punkt, es werden kaum noch fossile Energieträger verbrannt ist, wie gesagt, relativ offensichtlich. Ich kann mich da, glaube ich, kurz fassen. Vielleicht ein Punkt nur, den ich hier rausgegriffen habe. Mich wundert immer, und vielleicht kann mir das jemand erklären, warum Wasserstoffwirtschaft nicht häufiger thematisiert wird. Das scheint mir eigentlich relativ naheliegend zu sein, viel mit Wasserstofftechnologie zu arbeiten, weil die viele Probleme sich nicht stellen. Deswegen habe ich hier ein Bild von einem Boot rausgesucht, das auch mit Brennstoffzellen arbeitet, oder ein Flugzeug, das mit Wasserstoff fliegt. Sie sehen unter den Flügeln den Wasserstofftank. Das ist also durchaus machbar. Die Möglichkeiten sind da. Und ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass das relativ einfach ist, das zu realisieren. Interessanterweise bin ich beim Nachdenken an der Stelle nicht auf Probleme gekommen, die eine informatische Lösung bräuchten. Man braucht natürlich informatische Lösungen, wenn man in einem höheren Maße auf öffentlichen Personennahverkehr und öffentlichen Verkehr statt auf Individualverkehr setzt. Die Lösungen sind aber, soweit ich sehe, vorhanden. Insofern braucht man da gar nicht viel zu machen. Die kann man einfach benutzen und zur Tat schreiten. Was allerdings eine Rolle spielt, sind zwei Sachen. Das erste ist die Frage, wie kann man ein auf Erdöl basierendes Wirtschaftssystem eigentlich kurzfristig, und es ist klar, wir haben keine Zeit, da lange drüber zu diskutieren, wir müssen das sofort und schnell machen, wie kann man das eigentlich kurzfristig umbauen? Und das wirft natürlich die Frage auf, mit was für staatlichen Strukturen das am günstigsten geeignet ist. Es ist schon vor Jahrzehnten am Beginn der Umweltdiskussion von Hans Joas argumentiert worden, dass eigentlich nur diktatorische oder totalitäre Systeme dazu in der Lage sind, dieses Problem zu bearbeiten, weil Demokratien, wie er findet, viel zu träge und viel zu langsam sind. Ich würde das politisch bezweifeln, ökonomisch würde ich das auf jeden Fall bezweifeln, weil man für einen schnellen und weitreichenden Umbau ja eine dynamische und flexible ökonomische Struktur braucht, die dazu in der Lage ist, schnell auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Und das können kapitalistische Strukturen. Das, was man dafür allerdings machen muss, ist, man muss kapitalistische Strukturen, marktorientierte Wirtschaftsformen dafür benutzen, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn man das Umgekehrte macht, handelt man sich eine Menge Probleme ein. Gut, das zum einen dazu. Das hat direkt eine naheliegende Konsequenz, an der man das vielleicht veranschaulichen kann. Wenn man einen solchen Umbau vom Wirtschaftssystem vornimmt, wird es zu Marktaustritten kommen. Gut, das kommt in Marktwirtschaften vor, dass es zu Marktaustritten kommt. Insofern verstehe ich immer nicht so ganz, warum so viel mit das gefährdet Unternehmen argumentiert wird, wenn es um ökologischen Umbau der Wirtschaft geht. Natürlich werden Unternehmen gefährdet. Das macht aber nichts. weil es werden auch neue Unternehmen entstehen und neue Märkte entstehen und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Und es kommt halt zu einer Marktanpassung. Da braucht man sich eigentlich gar nicht großartig Sorgen drum machen. Es gibt einen Punkt im Zusammenhang mit dem Wechsel der Transportmittel, der allerdings nicht unwichtig ist, weil ein Effekt der Verschiebung von Transportmitteln natürlich ist, dass Reisezeiten sich erheblich verlängern. Das ist natürlich eine Einschränkung von privater Freiheit, weil der Effekt von der Sache ist, dass ich einfach nicht mehr die Zeit habe, woanders hinzufahren. Jetzt ist das allerdings so, dass man das ja relativ leicht ausgleichen kann durch eine entsprechende Verlängerung der Urlaubszeiten. Das kann man überschlagen, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel, um nach Malle in den Ballermann zu fliegen, nicht mehr 4 Stunden brauche, sondern 4 Tage, weil ich mit dem Zug und dem Schiff fahre. Dann brauche ich also 8 Tage mehr Urlaub, um bei meiner privaten Freiheit zu bleiben. Das wird häufig versprochen. Es ist in den letzten Monaten immer mal wieder die Rede davon gewesen, dass uns KI-Systeme und Roboter die Arbeit abnehmen. Das ist genau das, was wir dafür brauchen. Wir installieren Roboter und KI-Systeme, die uns die Arbeit abnehmen, verlängern die Urlaubszeiten und fahren, gut, nicht unbedingt nach Mallorca, wenn man das nicht mag, irgendwie, aber vielleicht auch irgendwo anders hin oder bleiben vielleicht auch da, wo wir sind. Aber das ist etwas, woran man vielleicht tatsächlich arbeiten kann. Und da habe ich aber auch den Eindruck, dass die Technologie schon relativ weit fortgeschritten ist und dass es gar nicht so unbedingt nötig ist, da viel rein zu investieren, weil man in der Tat sehr viel schon automatisierten Systemen überlassen kann, was den Effekt hat, dass wir uns anderen wichtigen Dingen im Leben widmen können, wie zum Beispiel dem Sozialen, Zeit mit Freunden verbringen, Politik. Es ist ja wichtig, dass in einer Demokratie viele Leute sich an Politik und politischen Entscheidungen beteiligen. Das braucht Zeit, die muss man haben und man kann sich natürlich auch der Kunst widmen, wenn man denn auch ein schönes Leben leben möchte. Bei dieser Entwicklung von solchen KI-Systemen, die die Arbeit abnehmen, droht im Moment oder wird im Moment allerdings etwas wirksam, was wir aus der Medienpädagogik als Bumerang-Effekt kennen. Der Bumerang-Effekt sieht so aus, dass wir Medienkritik betreiben oder Medienkritik vermitteln und den Kindern und Jugendlichen beibringen, wie sie jetzt handlungsorientiert mit Medienpädagogik, wie sie handlungsorientiert mit Medienpädagogen, mit Medien so umgehen, dass sie ihre eigenen Interessen zum Ausdruck bringen. Und dann gehen die Kinder und Jugendlichen hin, schließen sich der identitären Bewegung an, reden von Lügenpresse und benutzen die Techniken, die wir ihnen benutzt haben, um faschistoides Gedankengut zu verbreiten. Das war nicht das, was wir damit erreichen wollten. So, das ist ein Bumerang-Effekt, den man, soweit ich sehe, nicht letztlich vermeiden kann, ohne sich in massive Widersprüche zu verwickeln. Denn wenn ich das verhindern wollte, müsste ich den Kindern und Jugendlichen ja einen bestimmten Umgang mit Medien verbieten. Das ist aber genau das, was ich ja eigentlich nicht machen möchte. Darum komme ich nicht umhin, das Risiko einzugehen, dass Kinder und Jugendliche das machen. Und demokratisch gesprochen könnte man auch sagen, Demokratien kommen nicht umhin, das Risiko einzugehen, dass sie auf demokratischem Wege abgeschafft werden. Ja, ich komme aus Deutschland, da ist das ja, sind ja die Nationalsozialisten immer das paradigmatische Beispiel dafür, wie eine Demokratie sich selber abschaffen kann. Das kann man nicht vermeiden. Es ist aber vielleicht nicht uninteressant, zu versuchen mitzubedenken, wenn man jetzt Tools entwickelt, die die Arbeit erleichtern oder uns die Arbeit, unangenehme Arbeiten vom Hals zu halten, dass man diesen Gedanken des Bumerang-Effekts im Hinterkopf behält und versucht, Tools zu bauen, dass die Zweckentfremdung trotzdem erschwert wird. Okay, so viel zu den fossilen Energieträgern. Bei den chemischen Stoffen ist das eigentlich auch relativ klar. Niemand möchte gerne Plastikmüll haben. Ein bisschen Bio-Landwirtschaft ist natürlich an der Stelle wesentlich sympathischer, wobei mir bei der Vorbereitung heute Morgen aufgefallen ist, dass man vielleicht auf die Plastikzäune dann auch verzichten sollte, die hier auf dem Bild zu sehen sind. Das habe ich beim Runterladen nicht so bedacht, aber gut, da kann man in den Details, ist da noch Room for Improvement. Es gibt ein erhebliches Problem in dem Fall, für das ich keine kurzfristige Lösung gefunden habe. Für das meiste, was nachdem ich gesucht habe, habe ich kurzfristige Lösungen gefunden. Für das, wo ich keine kurzfristige Lösung gefunden habe, ist Computertechnologie. Weil es zwar Ansätze gibt, Computer aus organischen Stoffen herzustellen, die sind aber, soweit ich gesehen habe, noch nicht besonders weit fortgeschritten. Deswegen wäre an der Stelle mein Vorschlag zu versuchen, die Dynamik der Entwicklung der digitalen Kultur mehr in die Software als in die Hardware zu verlegen. Anders gesagt, mir ist immer noch nicht so ganz einsichtig, warum ich eigentlich alle 5 oder 6 Jahre einen neuen Computer kaufen muss, um damit genau das Gleiche zu machen, was ich vorher auch damit gemacht habe. Das ist ein bisschen merkwürdig, dass die Software anscheinend zunehmend so programmiert wird, dass man auf schnelle Hardware setzt. Und da wäre ein Punkt, wo mir scheint, dass da tatsächlich im Blick auf einen schonenden Umgang mit Ressourcen erheblicher Raum für Verbesserung besteht, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass es möglich ist, Software so zu programmieren, mit der ich E-Mails schreiben kann und im Internet surfen kann, was ich vor 10 Jahren mit der damals verfügbaren oder vor 20 Jahren mit der damals verfügbaren, war das jetzt eine Lüge? Nein, das war keine Lüge. Vor 20 Jahren mit der, nee, es ist keine Lüge. Ich muss jetzt gerade überlegen, wann ich das erste Mailbox-System benutzt habe. Das ist schon länger her als 20 Jahre, aber Mailbox-Systeme sind kein Internet. Also es gab keinen Browser, aber Hypertext-Systeme, die haben aber ein bisschen anders funktioniert. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay, der Haken an der Sache ist natürlich, wenn ich das machen will, muss ich optimierten Code schreiben. Und das ist natürlich sehr viel aufwendiger. Es ist klarerweise viel einfacher, ein E-Mail-Client in einer Hochsprache zu schreiben, als in Assembler zu programmieren. Wenn ich den in Assembler programmiere, ist er aber viel effizienter und kann, weil, also zweifelhaft. Also ich habe nicht viel in Assembler programmiert, aber meine bisherige Erfahrung hat mir gezeigt, dass wenn man was in Assembler selber schreibt, dass es viel schneller läuft und dass auch bei allen anderen Programmiersprachen, mit denen ich mich beschäftigt habe, die Empfehlung, wenn es um Performance geht, immer war, schreib's nicht in dieser Sprache, sondern binde was ein, was du in einem maschinennahen Code geschrieben hast. Meistens wird dann C++ oder C++ empfohlen, statt das in Java zu schreiben, um die Performance zu verbessern. Okay, wie auch immer irgendwie, ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus möglich ist, darüber nachzudenken, wie man Software so schreiben kann, dass sie komfortabel und aktuellen Anforderungen entsprechend auch auf ältere Hardware läuft, weil die Herstellung von Computertechnologie ist nicht schön. Das ist ja wahrscheinlich bekannt, die chemischen Stoffe, die dabei verwendet werden und die in die Umwelt freigesetzt werden, die sind nicht so unterhaltsam. Okay, noch einmal zurück zu den Nahrungsmitteln. Mein dritter Punkt war ja, eine Grundversorgung aller Menschen mit materiellen Gütern ist sichergestellt. Ich habe lustigerweise dieses Bild gefunden. Das ist aus dem Elementarwerk von Basedow, also sehr pädagogisch. Das ist ein Lehrbuch, in dem alle Lebensmittel gezeigt sind. Das ist so zumindest der Anspruch. Man sieht, die Palette ist heute ein bisschen größer geworden. Das Bild ist schon ein bisschen älter. Entscheidend ist aber an der Stelle jetzt nicht, dass es eine Grundversorgung gibt, sondern dass diese Grundversorgung allen Menschen zur Verfügung steht, weltweit. Anders gesagt, das, worum es mir hier geht, ist ein weltweit einheitliches Grundeinkommen. Gut, ich sollte dazu noch ergänzen, weil es gibt unterschiedliche Diskussionen zu den weltweit einheitlichen Grundeinkommen, wie die ausgestaltet werden könnten. Meine Präferenz ist der Typ des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaats, und zwar einschließlich Gesundheitsversorgung. An der Stelle gibt es jetzt wirklich was zu tun, weil es gibt, also ich habe mir nur zwei Probleme rausgegriffen, die an der Stelle relevant sind, mit denen man das Problem lösen muss. Wenn man das weltweit einheitlich machen will, dann muss man natürlich das Grundeinkommen auszahlen. Dafür braucht man eine Währung. So, bisher gibt es keine Weltwährung. Es gibt verschiedene Währungen, die um den Rang der Weltwährung konkurrieren. Aber Konkurrenz ist an der Stelle vielleicht nicht unbedingt hilfreich. Deswegen braucht man eine Weltwährung. Es gibt Ansätze, sowas zu machen mit den Blockchains und Kryptowährungen. Das scheint aber noch nicht ganz ausgereift zu sein, weil das eine Menge Probleme mit sich bringt. Ein Problem, das die bisherigen Kryptowährungen mit sich bringen, ist, dass sie einen extremen Energieverbrauch nach sich ziehen, was mit dem ersten Ziel zu einem Konflikt führt und nicht unbedingt hilfreich ist. Also da bräuchte es tatsächlich noch ein anderes Modell, das mit einem geringen Energieaufwand auskommt und weltweit besser skaliert. Und das zweite Problem ist, dass es natürlich unschön ist, wenn eine solche Währung, wenn jetzt mein Einkommen davon abhängt, plötzlich ausfällt. Und ich brauche hier nicht zu erläutern, dass Bitcoins zum Beispiel für das berühmte 51%-Problem anfällig sind, dass es am 11. März 2013, habe ich mir notiert, durch einen Softwarefehler zu einer Spaltung der Blockchain gekommen ist, was nur durch den Goodwill der Beteiligten gelöst werden konnte. Wenn der aber nicht gegeben ist, fliegt an so einer Stelle das Währungssystem auseinander und das ist nicht lustig, wenn davon abhängt, ob ich was zu essen kaufen kann. Wir brauchen also eine sichere, energiesparende digitale Währung. Da wäre noch einiges zu tun. Dafür muss man Modelle entwickeln. Und das Zweite ist, das ist auch eine erhebliche Herausforderung, wie mir scheint, ist ein sicheres Identifikationsverfahren. Weil klar ist, dass wenn jetzt ein weltweites Grundeinkommen an alle Menschen ausgezahlt werden soll, dann muss ich natürlich alle Menschen auch irgendwie identifizieren, um dann diesen Menschen persönlich, das geht ja jetzt auf den Einzelfall, dieses Grundeinkommen auszuzahlen. Ein Registrierungsverfahren, das das leisten kann und eine entsprechende sichere Identifikation ermöglicht, gibt es, soweit ich gesehen habe, nicht. Also es sind ja Versuche gemacht worden, zum Beispiel mit Iris-Scannern, Fingerabdruckerkennung und ähnlichen Systemen. Und ich glaube, die Zeit, die es gebraucht hat, um diese Systeme zu knacken, war jeweils deutlich kürzer als die Zeit, die es gebraucht hat, um die Systeme zu entwickeln. Also Identifikation und Authentifizierung ist in dem Fall noch ein erhebliches Problem, was vielleicht auch schon daran sichtbar wird, dass es hier, glaube ich, ich habe drei Vorträge über Passwörter gezählt, was ja deutlich macht, dass es da einige Probleme gibt, die zu lösen sind und die man bearbeiten muss, um eine sichere Identifikation auch unter widrigen Umständen herzustellen. Weil das sollte man vielleicht noch dazu sagen, viele von solchen Authentifizierungs- oder Identifikationsverfahren in westlichen Ländern ja letztlich auf einem Rückgriff auf staatliche Identifikation basieren. Ein einfaches Beispiel dafür ist jetzt die Registrierung von GSM-Karten. Das geht ja nicht so, dass ich da hingehe und sage, hier bin ich, ja, jetzt habt ihr mich gesehen, bitte schaltet die Karte frei, sondern ich brauche ein amtliches Lichtbilddokument. Wenn ich aber Länder habe, in denen es sowas wie amtliche Lichtbilddokumente nicht gibt, kann ich das Problem auf die Art und Weise nicht lösen. Deswegen muss man andere Verfahren und andere Modelle entwickeln und die gibt es bisher noch nicht. Es würde sich also wahrscheinlich lohnen, da etwas Gehirnschmalz reinzustecken. Nächster Punkt, Gesundheit, Bildung und Recht. Also der gleiche Zugang aller Menschen zu Gesundheit, Bildung und Recht. Gesundheit, Bildung und Recht tauchen hier deswegen als getrennter Bereich auf, weil diese drei Felder gemeinsam eine besondere Eigenschaft haben. Die Aufgaben im Bereich Gesundheit, Bildung und Recht können erstens nicht mit den Mitteln des Marktes gelöst werden und zweitens nicht mit automatisierten Verfahren gelöst werden. Das erste kann man relativ leicht sehen. Gesundheit wird schon in der Alltagssprache eigentlich nicht als Gewinn bezeichnet. Ich sage ja nicht irgendwie, ich habe einen Gewinn, weil ich gesund bin, sondern ich sage, es geht mir gut, weil ich gesund bin. Das ist aber was ganz anderes. Man kann auch nicht ohne weiteres Gesundheit in Geld bemessen. Es ist, glaube ich, immer wieder sichtbar geworden, dass alle Versuche, Gesundheit mit Geld zu bemessen, zu erheblichen Schwierigkeiten, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten führen. Und das würde der Idee, dass alle Menschen gleichen Zugang zu Gesundheit haben, natürlich schnell zuwiderlaufen. Das gilt für Bildung auch. Es ist eine Zeit lang in der Bildungswissenschaft ein bisschen Volkssport gewesen, könnte man sagen, sich über ökonomische Vorschläge die Verbesserung des Bildungssystems durch eine Verstärkung der Marktorientierung zu erreichen, lustig zu machen. Weil alle diese Versuche immer zuverlässig krachend gescheitert sind und wir dann immer gesagt haben, Jungs, das hätten wir euch vorher sagen können, dass das nicht klappt. Aber das hat natürlich nie jemand geglaubt. Es funktioniert nicht und es gibt auch gute theoretische Gründe dafür, warum das nicht funktionieren kann. Das gilt auch für die Steuerung mit Algorithmen. Natürlich kann ich Algorithmen benutzen, um Lernprozesse zu unterstützen. Was aber nicht möglich ist, ist, dass Algorithmen unterrichten. Also die unterrichtliche Tätigkeit, die bleibt notwendigerweise immer bei Menschen. Noch einfacher wird das eigentlich sichtbar auf der Seite der Lernenden. Lernen ist pädagogisch eine Tätigkeit, die als nicht vertretbar gilt. Ich kann nicht jemand anderen für mich lernen lassen und weiß das dann hinterher. Genauso wenig kann ich einen Computer für mich lernen lassen und weiß das dann hinterher. Oder ich kann auch keinen Computer Daten verarbeiten lassen und kenne dann sozusagen die Prozess und das Ergebnis. Das muss man selber machen. So, und deswegen ist das etwas, wo zwar Werkzeuge für sinnvoll sind und wo Werkzeuge für entwickelt werden sollten, gerade im Blick auf die Wahrnehmung des Rechts ist das wahrscheinlich gut möglich, im Blick auf Bildungsprozesse auch. Am Beispiel der Gesundheit gibt es ein schönes Beispiel, an dem man das sehen kann, was passiert, wenn man das an Geld orientiert. IBM Watson ist wahrscheinlich bekannt. IBM verkauft die Möglichkeiten der Software an Versicherungskonzerne, um deren Chancen zu verbessern, Ärzte zu verklagen. Das ist das Geschäftsmodell. Da kann man Gewinn mitmachen. Das trägt aber, also ich würde bezweifeln, dass das tatsächlich zu einer Verbesserung der Gesundheit der Betroffenen beiträgt. Gut, es wäre besser, wenn die Tools mir selber zur Verfügung stehen und ich da Möglichkeiten habe, Wissen zu recherchieren, mich zu orientieren. Das löst das Entscheidungsproblem nicht. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich wollte noch einen Punkt machen, bevor wir zur Diskussion kommen. Ich wollte noch einen Punkt im Blick auf Bildung machen. Im Blick auf Bildung scheint mir eine Sache eine gute Idee zu sein, die aber eh schon läuft. Die Open-Bewegung, die auf Open-Source-Software und Open-Educational-Resources setzt, ist an der Stelle mit Sicherheit eine gute Idee, weil die Freiheit der Verfügbarkeit über die Unterrichtsmittel natürlich schon mal hilft, um tatsächlich auch einen freien Zugang zu ermöglichen und allen Menschen die Möglichkeit bietet, selber zu lernen. Vor allen Dingen, wenn wir über Erwachsene reden. Und das ist auch der häufigere Fall, weil wir ja davon ausgehen, dass Erwachsene eigentlich nicht im engeren Sinne unterrichtet werden müssen, sondern sich selbst unterrichten können. Wenn man sich aber selbst unterrichten kann, brauche ich nicht unbedingt einen Lehrer, dann bin ich mein eigener Lehrer. Ich brauche aber Material, mit dem ich mich unterrichten kann. Und da gibt es mit Sicherheit auch noch Platz für Entwicklung, aber es ist ja allgemein bekannt, dass da vieles auch schon auf dem Wege ist. Mein letzter Punkt, ich hatte schon gesagt, es geht mir darum, dass diese Ideen nicht jetzt national gedacht sind oder regional gedacht sind, sondern dass sie tatsächlich weltweit gedacht sind, wie zum Beispiel ein weltweit gleiches Grundeinkommen. Das basiert vom philosophischen Anspruch her auf dem Verständnis des Menschen als Weltbürger. Das ist wenig überraschend, die Formulierung, den Menschen als Weltbürger zu verstehen, stammt natürlich von Kant. Das Bild vorhin als Symbol für Bildung war nicht ganz zufällig gewählt. Theoretisch basiert es darauf, den Satz vom Widerspruch als Prämisse zu akzeptieren. Und das ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant, weil ja manchmal die Rede davon ist, dass die Welt so unübersichtlich ist und diffus ist und chaotisch ist und es wahnsinnig schwer ist, sich da noch drin zu orientieren. Man kann sich das man kann sich das nicht nur einfach machen. Wenn ich das richtig sehe, ist es tatsächlich einfach, weil an der Stelle ist eine grundlegende Unterscheidung. Entweder ich akzeptiere den Satz vom Widerspruch oder ich akzeptiere als Prämisse oder nicht. So, und wenn ich den akzeptiere, dann habe ich damit zwei Drittel aller Ansätze schon mal rausgeschmissen und bewege mich dann im Rahmen von Ansätzen, die alle ähnlich argumentieren. Insofern kann man das irgendwie relativ gut zusammenfassen. Also, mir geht es, wie gesagt, um ein Verständnis des Menschen als Weltbürger. Der Weltbürger sollte meines Erachtens auch Anspruch auf einen Weltstaat haben. Auch die Idee eines Weltstaates ist, weiß Gott, keine ganz neue Idee. Das ist in vielen Belangen schon vorwärts und rückwärts diskutiert. Es ist allerdings eingeschränkt diskutiert. Was besonders intensiv diskutiert worden ist, schon seit längerem, ist die Organisation eines Weltstaates im Blick auf Krieg und Frieden. Also der Versuch, kriegerische Auseinandersetzungen zu verhindern, steht seit langer Zeit im Mittelpunkt. Das hat auch an vielen Stellen relativ gut funktioniert. Es ist offensichtlich, wenn man in den letzten 4 Tagen Nachrichten geschaut hat, dass da Room for Improvement ist. Aber es ist schon deutlich besser, als das vor 150 Jahren gewesen ist. Was wenig diskutiert worden ist, ist die Funktion eines Weltstaats im Bereich der ökonomischen Belange. Es wird zwar immer von der Globalisierung geredet, diese Globalisierung der Ökonomie bezieht sich aber nur auf die Unternehmen und nicht auf die staatlichen Rahmenbedingungen. Und da komme ich gleich nochmal drauf zurück, weil das ist eine Diskussion, die fehlt. Was aber vor allen Dingen fehlt und wo ich bisher wenig Spuren von gefunden habe, ist, dass ein Weltstaat im Blick auf die soziale Frage diskutiert wird. Und das kann man schon innerhalb von Europa sehen, weil es zwar innerhalb von Europa eine ökonomische Harmonisierung gibt, aber keine soziale Harmonisierung. Und das produziert eine Menge Verwerfungen und eine Menge Schwierigkeiten, die höchstwahrscheinlich vermieden werden könnten, wenn man die sozialen Sicherungssysteme in Europa harmonisiert und damit natürlich zugleich auch Freiheiten erzeugt. Denn wenn die sozialen Sicherungssysteme harmonisiert sind und ich überall gleiche Ansprüche habe, erst dann habe ich ja die Möglichkeit, frei meinen Wohnort zu wählen. Und nicht nur dann, wenn ich frei darin bin, mich entfremden und ausbeuten zu lassen, wo ich möchte. Wenn man von da aus noch einen Schritt weiter geht und sich das im weltweiten Maßstab vorstellt. Also das war auch ein Auslöser, so die Flüchtlingsdiskussionen in den letzten Jahren, weil ja ein bisschen die Frage ist, also die Flüchtlinge aufnehmen, ist klar, das ist humanitär häufig notwendig. Aber wovor fliehen die Leute eigentlich? Und kann man nicht irgendwie versuchen, dass es für die Leute das so zu arrangieren, dass es für die Leute schön ist, da zu leben, wo sie eh leben? Ich könnte mir vorstellen, dass so ein weltweit gleiches garantiertes Grundeinkommen dafür einen erheblichen Beitrag leisten könnte. Gut, wenn man das machen will, also wenn man jetzt einen Weltstaat machen will, der das sicherstellt, dann hat man natürlich ein paar kleinere Probleme, mit denen auch, die zum Teil auch technische Lösungen brauchen. Es ist interessanterweise so, dass die Einrichtung eines Weltstaats bisher oder die Versuche, sowas einzurichten, bisher vor allen Dingen an Administrations- und Kommunikationsproblemen gescheitert sind. Und es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass die kaum noch geltend gemacht werden können. Ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass ein Weltstaat an Kommunikations- oder Organisationsproblemen scheitern würde. Was ist denn das Problem dabei, eine weltweit funktionierende Verwaltungsinfrastruktur aufzubauen? Ja, im Zweifelsfall rufe ich meinen Hardware-Lieferanten an und lasse mir noch 2, 3 Rechenzentren kommen. Ich stelle mir das jetzt nicht grundsätzlich oder prinzipiell als schwierig vor. Okay, ein paar Punkte sind vorher schon deutlich geworden. Also wenn man das machen will, braucht man eine freie, geheime und gleiche Wahl für eine Weltbürgerregierung. Wenn ich eine freie, geheime und gleiche Wahl haben will, muss ich natürlich die Wählerinnen und Wähler vorher registrieren. Das Problem hatte ich schon genannt. Es gibt ein zweites Problem. Es könnte sein, dass es eine gute Idee ist, auch den Wahlvorgang selbst elektronisch zu unterstützen. Und da braucht es beim Chaos Computer Club vielleicht einen kleinen Policy Change, weil die Kollegen vor allen Dingen in Deutschland sich bisher einen Spaß draus gemacht haben, jede Wahlmaschine, die irgendjemand entwickelt hat, innerhalb von immer kürzer werdenden Zeitraum zu hacken. Man könnte mal überlegen, ob man das nicht dahin weiterentwickelt, dass man mal so eine Vorschläge macht, wie man denn so eine Wahlmaschine bauen kann, die auch zuverlässig und sicher funktioniert und das sozusagen konstruktiv wenden. Zwei Punkte will ich noch, das schaffe ich noch. Nach der Uhr habe ich jetzt noch 5 Minuten. Knapp. Zwei Punkte will ich an der Stelle noch machen. Der erste Punkt ist eine Überlegung auch im Blick auf die Eigentumsfrage, weil es sind, wie gesagt, es sind nicht so viele Punkte, die relevant sind. Es ist die Eigentumsfrage und es ist die soziale Frage. Im Blick auf die Eigentumsfrage scheint mir noch ein Punkt interessant zu sein, auf den mich der Umstand gebracht hat, dass in der Bildungswissenschaft auch eine ganze Zeit lang Neoliberalismus-Bashing sehr angesagt war und sich nach wie vor noch großer Beliebtheit erfreut. Das hat mich zu folgender Überlegung gebracht. Wenn ich mir die Bedürfnisse des Menschen angucke, dann ist relativ klar, dass Menschen auf die Teilhabe an der Tradierung kultureller Gehalte angewiesen sind. Wir müssen erzogen werden. Wir müssen sprechen lernen. Wir müssen nicht unbedingt schreiben lernen, aber es kann hilfreich sein, schreiben zu lernen oder mit Computern umzugehen. Das ist dann schon fortgeschritten. Wir müssen jedenfalls etwas lernen. Das ist notwendig. Auf Kapitalismus sind wir nicht angewiesen. Die Menschen haben über Jahrtausende sehr gut ohne kapitalistische Strukturen gelebt. Also ist klar, wo der Primat zu setzen ist. Pädagogische Belange sind wichtiger als kapitalistische Belange. Das wirft die Frage auf, ob Kapitalismus eigentlich nützlich ist, so aus pädagogischer Perspektive. Und da muss ich sagen, die Jungs schwächeln ganz schön. Ja, die verbrennen die ganze Kohle selber, ja, und produzieren dann so Bankenkrisen oder Finanzkrisen. Und wir können es hinterher ausbaden, weil dann die Mittel für die Schulen und Universitäten gekürzt werden. Also so geht das nicht, ne? Also wenn Kinder sich so benehmen, ja, dann also ich meine, gut, bei Kapitalisten ist es wirklich die Frage so, wie rücksichtsvoll man da sein muss und ob da nicht mal ein paar hinter die Löffel irgendwie vielleicht doch angebracht wären, auch wenn das in der Regel kein geeignetes Erziehungsmittel ist. Man muss zumindest mal klare Regeln setzen und sagen so, also unter 30% Return of Investment geht das hier gar nicht. Ja, also mit irgendwie nur 5% Steuern zahlen und irgendwie zu irgendwelchen Steuerparadiesen verschieben und so, das lassen wir mal schön bleiben. So, diese Überlegung hat mich auf ein zweites Problem aufmerksam gemacht, für das ich jetzt noch 2 Minuten habe, aber das geht sich gerade aus. Es ist nämlich doch sehr auffällig, dass Märkte klarerweise nicht von alleine funktionieren. Es ist also unstrittig, dass Märkte, die man einfach so sich selbst überlässt, zur Monopol- oder Oligopolbildung neigen. Deswegen gibt es eigentlich in allen kapitalistisch orientierten Gesellschaften ein Kartellrecht, dass es Staaten erlaubt, Unternehmen zu zerschlagen, wenn es zu einem Marktversagen durch Monopolbildung kommt. Jetzt sind in den letzten Jahrzehnten die Staaten selbst in einem hohen Maße dazu übergegangen, sich ökonomische Konkurrenz zu machen und zum Beispiel mithilfe des Offerierens von Standortvorteilen um die Gunst von Unternehmen zu buhlen. Das heißt, das Verhältnis zwischen den Staaten ist eigentlich ein Markt. Dafür braucht es aber ein Kartellrecht, weil es sonst zum Marktversagen kommt durch Oligopolbildung, Russland, China, Europa. Wenn man aber ein Kartellrecht zwischen Staaten etablieren möchte, dann braucht man dafür einen Weltstaat. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt für die Überlegung, einen Weltstaat vorzuschlagen. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, oder ich habe den Eindruck, dass man viele technische Belange an der Stelle schon gelöst sind. Das RFC-System zum Beispiel ist ein wunderbares Beispiel, wie man zeigen kann, wie internationale relevante Entscheidungen mit basisdemokratischen Strukturen getroffen werden können. Bei der ICANN gibt es da mit Sicherheit noch Room for Improvement, aber ich habe den Eindruck, man ist auf einem guten Weg. Ich freue mich auf Anregungen, Vorschläge und Verbesserungsmöglichkeiten. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Christian Zwerz. Haben wir Fragen, Anregungen, Kommentare im Publikum? Gerade noch keine? Auf dem Weg zum Herbert sage ich jetzt gleich gerade mal, also der CCC spielt nicht nur Wahlmaschinen kaputt, es gibt mehrere Folgen Logbuch Netzpolitik, wo unter anderem der Linus Neumann erklärt, wie es auch besser ginge. Also ich denke mal, der Weg ist gemacht. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen.
Ja, also ich möchte anknüpfen bei der Claudia. Also funktionierende soziale Systeme muss man nicht durch Technik unbedingt kaputt machen. Zum Thema Wahlmaschinen. Ich habe zu deiner Grundeinleitung eigentlich noch einen Punkt, den ich bewusst ergänzen würde. Nämlich, ich würde mir auch wünschen, dass unser Umgang mit der Natur so erfolgt, dass auch für zukünftige Generationen gleichartige oder womöglich bessere Möglichkeiten zum Umgang mit der Natur vorhanden sind. Das würde ich sozusagen als fünften oder sechsten Punkt, aber doch relativ relevant sehen, weil es nicht nur um den statischen Zustand, der zu erreichen ist, gilt, sondern eigentlich um das prozesshafte Vorgehen, das dann danach folgen kann.
Ja, das war eine interessante Frage. Wo siedelt man das an? Also wenn man jetzt den ökologischen Imperativ, den ja Hans Joas auch vorgeschlagen hat, eine Handle so, dass die Maxime deines Handels mit der menschenwürdigen Existenz zukünftiger Generationen vereinbar ist. Das wäre auch eine Möglichkeit, das reinzuschreiben und das dann mit der Kantschen Maxime zu verbinden. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht etwas anschaulicher ist, das zu konkretisieren. Aber im Prinzip ja. Vielen Dank. Das ist genau die Stoßrichtung, dass natürlich Nachhaltigkeit an der Stelle eine wichtige Rolle spielt und man da schön auch nach Nachhaltigkeitstheorien schauen kann. Und es wäre eine interessante Frage, zu schauen, wie weit sich Nachhaltigkeitsüberlegungen, die ja schon länger den engeren, ich sag jetzt mal, biologischen oder lebenswissenschaftlichen Rahmen verlassen haben und auch in sozialen Bereichen diskutiert werden, wie weit sich solche Nachhaltigkeitsüberlegungen auch mit dem Umgang mit Daten verbinden lassen. Weil das jetzt eine interessante Frage ist, die ich hier jetzt nicht aufgeworfen habe, die sich eigentlich erst angeboten hätte. Wie muss man eigentlich mit Daten umgehen, um einen Weltstaat zu haben, in dem ein angemessenes Ausmaß an Freiheit und Gerechtigkeit, also eine gute Balance zwischen Eigentum und der sozialen Frage hergestellt ist. Und an der Stelle bin ich zugegebenerweise beim Nachdenken auch ein bisschen in Schleudern gekommen, weil das ja jetzt so eine Sache, eine Frage ist, wem gehören die Daten? Ja, wenn ich jetzt sage, irgendwie, das hat ja Marc Schrems vorhin deutlich gemacht, wenn ich jetzt sage, meine Daten, die Daten, die ich bei Facebook deponiere, gehören mir. Ja, sieht Facebook anders, hat er gesagt, aber das ist ja genau die Eigentumsfrage. Ne? Sind das meine Daten? So, wenn das meine Daten sind, dann darf ich sie verkaufen, wenn ich mich dafür entscheide, sie Facebook zu verkaufen, meine Entscheidung. Das ist ja, glaube ich, das Argument, was Facebook an der Stelle mehr oder weniger geliefert hat. Wenn aber so Daten jetzt gesammelt werden, möglicherweise ohne mein Zutun oder wenn Facebook die jetzt kombiniert, aggregiert und daraus neue Daten erzeugt, die dann selber gemacht haben, dann gehören die ja zunächst mal Facebook. So, jetzt wäre ja ein naheliegender Vorschlag zu sagen, Daten sind prinzipiell öffentlich. Alle Daten sind für alle Menschen frei verfügbar. Das würde eine kleine Verschiebung im Blick auf meine Privatsphäre mit sich bringen, weil dann in der Tat alle Daten, und ich bin nicht sicher, ob ich allen Menschen jederzeit Zugriff auf alle meine Daten gewähren möchte, kann mir aber vorstellen, dass das durchaus funktioniert, wenn das alle Menschen machen. Ja, wenn nämlich der Geheimdienst, der jetzt die Daten, die ich bei Facebook deponiert habe, abgreift, dann mit den Daten irgendwas macht und ich dann die Daten von dem Geheimdienst abgreife, weil ich natürlich Zugangsberechtigung dazu habe und mir angucke, was die damit gemacht haben, okay. Ja, da wäre ich neugierig, mal zu gucken, was man so mit den Daten machen kann. Ne? Es könnte sein, dass ich vielleicht Interesse dran habe, irgendwie das. Also ich finde das mit der freien Zugänglichkeit von Daten ist an der Stelle ein bisschen eine schwierige Angelegenheit. Das scheint mir aber nicht unbedingt ein ökonomisches Problem zu sein. Es ist ja vor einigen Jahren die Diskussion gewesen, dass gerade staatliche Daten frei zugänglich sein sollen, weil man ja davon ausgeht, dass Unternehmen, wenn denn die staatlichen Daten frei zugänglich sind, darauf dann Geschäftsmodelle aufbauen können. So, und wenn ich das nicht ganz falsch habe, funktioniert das in den USA ja in hohem Maße so. Öffentlich erzeugte Daten sind doch öffentlich zugänglich. Also scheint zu klappen.
Nun ja.
Also über die Datenschutzfrage, das wäre jetzt nochmal eine interessante Frage, wie man in dem Zusammenhang, wie man das sinnvoll konzipiert. Da bin ich noch nicht schlüssig geworden.
Ich hoffe da auf eine nächste Privacy Week. Wird jetzt gerade hier zeitlich leider schon etwas knapp. Es tut mir leid, aber vielleicht können wir da gleich im Anschluss weiter diskutieren. Ich komme kurz zu dir. Ein Punkt, der jetzt da gerade ganz rausgefallen ist, ist Stromversorgung. Das heißt, alles, was du uns gerade vorgestellt hast, beruht darauf, dass wir grundsätzlich eine Stromversorgung haben.
Ja.
Genau.
Ich sehe da kein grundsätzliches technisches Problem.
Ist das jetzt auch nur mal kurz eingewandt als...
Ohne fossile Energieträger, ne?
Genau, da wird es jetzt dann spannend. Also ich glaube, das ist aber insgesamt ein Konstrukt, wo wir auf jeden Fall ganz dringend dran weiterdenken sollten. Auch insgesamt nicht nur Einzelne und nicht nur die Hacker, sondern wir als Gesellschaft insgesamt. Ganz großen Applaus nochmal für Christian Zwerz.
Herzlichen Dank. Applaus